Ich habe viele Hörerfragen bekommen und möchte heute 10 Stück beantworten. Es geht darum, ob man aktuell in Energieaktien investieren sollte oder nicht. Wie man über 2 bis 3 Jahre anlegen kann. Wie man vorgehen sollte, wenn man jetzt eine größere Summe Cash hat. Welche Aktie ich kaufen würde, wenn ich sie 10 Jahre halten müsste. Unterschiede von Cashflow zu Gewinn. Auswirkungen der aktuellen Inflation auf Aktienkurse und Bewertungen. Meinung zu Crowdinvesting, Umschichtungen in einem ETF-Depot und was eigentlich wirklich die Märkte bewegt. Und auch eine Frage zu einer großen Short-Wette eines Hedgefonds-Managers gegen Europa. Also viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 200. Ein Jubiläum. Ich bin nicht so gut darin, Jubiläen zu feiern, aber ich dachte mir, es passt doch mal wieder, ein Q&A zu machen. Das heißt, einfach mehrere Themen hier zu besprechen. Themen, die gerade die Anlegerwelt beschäftigen, die euch, die alle Podcast-Hörer hier beschäftigen und darauf einmal einzugehen. Vielen Dank für alle Fragen, die ich bekommen habe, ob per Mail oder per Instagram, auch schon über die letzten Wochen. Ich musste natürlich irgendwo aussortieren, aber ich glaube, hier sind ziemlich viele spannende Themen dabei und natürlich wird es auch nicht das letzte Q&A gewesen sein. Das heißt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, mir einfach schicken und dann landen die mit etwas Glück im nächsten Frage- und Antwort-Podcast. Heute sind es mindestens 10 Fragen, auf die ich eingehen möchte. Du findest auch in der Podcast-Beschreibung die Zeitangaben. Das heißt, wenn du mal sagst, nee, die Frage interessiert mich jetzt wirklich gar nicht oder nur einzelne Fragen interessieren dich, dann ist es natürlich völlig fein, dann kannst du einfach dahin springen. Legen wir mal direkt los. Frage Nummer 1 kam per Instagram und zwar, wie ist meine Meinung zu Ray Dalios Short-Wette auf Europa? Hier zum Kontext. Ray Dalio ist der Manager des größten Hedgefonds der Welt, beziehungsweise managt den nicht ganz operativ, aber berät ihn zumindest und hat auch das Unternehmen dahinter gegründet. Und dort wurde bekannt, dass vor allem ab Juni dieser Fonds auf europäische Aktien gewettet hat, beziehungsweise auf deren Absturz gewettet hat, diese also geschortet hat. Das sind dann so erst 21 Aktien gewesen, dann 28, 29, wandelt sich natürlich auch immer, auch viele deutsche Aktien dabei gewesen, Adidas, BASF, Allianz, allgemein Aktien aus dem Euro Stoxx 50 Index, also dem Index der 50 größten börsennotierten europäischen Aktienunternehmen. Tatsächlich ist das relativ spannend, weil auch dieser Fonds in der Krise oder im Jahr 2022 etwa 30-32% Rendite erzielt hat, während ja viele Depots verloren haben. Deswegen habe ich das Ganze auch nochmal genauer analysiert und wenn du diese Podcast-Episode hörst, dann wird auch das YouTube-Video dazu wahrscheinlich online sein. Also wenn du da tiefer eintauchen willst, schau da gerne mal rein, da habe ich gezeigt, wie das eigentlich aufgebaut ist, was so ein Hedgefonds macht, wie jetzt diese Rendite entstanden ist, was dort genau geschortet wird, wie das auch in der Vogelperspektive einzuordnen ist. Hier in kurz zusammengefasst, ich glaube vor allem, dass diese Shortwette auf Europa nicht wirklich darauf abzielt, jetzt einzelne Unternehmen als überbewertet darzustellen, sondern dass es vor allem auch eine Absicherung ist und hier vor allem Europa in der Breite geschortet werden soll. Und bei diesen Shortwetten muss man auch verstehen, dass das ganz oft mit einer Longwette kombiniert wird. Also man geht auf ein Investment Short, setzt auf fallende Kurse, beispielsweise dann hier Europa, wie Ray Dalio macht. Und in einem anderen Bereich geht man Long, setzt also ganz normal im Grunde auf steigende Kurse. Ray Dalio ist vor allem optimistisch bei Schwellenländern. Und dann geht es letztendlich darum, dass man sich diese Renditedifferenz sichern kann. Also europäische Aktien, die geschortet werden, wenn sie so 5% steigen, dann verliert Ray Dalio erstmal. Wenn dann Schwellenländer 15% steigen, dann gewinnt er aber in Form der Differenz, also dann eben 10% in diesem Beispiel. Und umso spannender wird es, wenn beide fallen, weil dann kommt dieser Long-Short-Effekt vor allem zum Tragen. Wenn Schwellenländer 10% verlieren, europäische Aktien aber 20%, dann hat Ray Dalio immer noch 10% Gewinn gemacht, eben durch diese Absicherung, durch diese Shortwette. Ganz oft werden auch noch Shortwetten gehebelt, also dann hat man irgendwie die zweifache, dreifache oder fünffache Rendite. Je mehr man es hebelt, desto riskanter wird das. Ohnehin ist auch das Shorten, auch wenn man das oft mit einer Absicherung verknüpft, relativ riskant, weil man erstmal gegen den langfristigen Trend agiert am Aktienmarkt, weil man tatsächlich auch ja, mal auf Null laufen kann, gerade wenn man noch einen Hebel dabei hat. Das heißt, dann wird der Short einfach geschlossen, weil er irgendwann rechnerisch bei Null ist. Das ist alles gar nicht so einfach, gerade nicht, wenn man Einsteiger ist. Aber ich würde mich jetzt nicht verrückt machen, weil Ray Dalio Europa shortet. Ich glaube, da sind durchaus sinnvolle Thesen, die dem zugrunde liegen, dass er einfach wirtschaftlich Europa als Schwäche einsieht und vor allem mittel- und langfristig bei Schwellenländern optimistischer ist durch wachsenden Wohlstand, durch auch Bevölkerungswachstum. Aber auch Ray Dalio kann ich hell sehen und ich glaube, das ist eher eine Absicherungstaktik, die er da gerade fährt. Die nächste Frage bezieht sich darauf, wie eigentlich Märkte bewegt werden, auch das Thema ETF-Sparpläne und was eigentlich der beste Ausführungstag ist. Ich zitiere hier, Bei den ETF-Sparplänen, die meist zum Monatsanfang ausgeführt werden, kommt es nicht zu messbaren Kursanstiegen, da das Volumen am Aktienmarkt insgesamt zu klein ist. Sagtest du mal, meine ich. Wenn diese Menge dann doch zu klein ist, wer sind dann wirklich die Market Mover? Die Konkurrenz, Computer, Firmen, Banken, große Privatleute, wovon hängen dann Kursbewegungen ab, auch wenn es offensichtlich keine neuen Informationen gibt? Und Ergänzungsfrage, verfolgen diese vielleicht andere Ziele als ein Privatanleger und welche Informationen nutzen diese? In den letzten Tagen gab es Kursschwankungen, die wohl auf den voraussichtlichen Entscheidungen der Fed basieren, welche für uns als langfristige Anleger ja erstmal unrelevant sind. Das war die Frage bzw. mehrere Fragen und da stecken tatsächlich auch viele spannende Fragestellungen drin. Einmal das Thema ETF-Sparplan Ausführungstag. Ganz viele Broker führen irgendwie am Anfang des Monats ihre Sparpläne aus und wenn jetzt, sagen wir mal, alle Broker sich darauf einigen, Sparpläne werden am 7. ausgeführt. Das heißt, ganz viele Gelder fließen am 7. in den Aktienmarkt. Dann könnte eine These sein, dass man immer einen Peak erlebt und andere das ausnutzen können. Diese These kann ich grundlegend verstehen, das macht für mich Sinn. Ich glaube, es gibt aber auch Gründe, warum das in der Praxis gar nicht so stark zum Tragen kommt. Ein Punkt ist eben, wie in der Frage angesprochen, das Volumen. Wenn jetzt viele Privatanleger 50 Euro, 100 Euro, vielleicht mal 2, 3, 500 Euro investieren, dann ist das im Verhältnis zum Volumen am Aktienmarkt immer noch ziemlich gering. Und man muss ja auch sagen, auch wenn das immer weiter zunimmt und mehr Leute auch auf ETFs setzen und auch auf ETF-Sparpläne, was auch eine gute Entwicklung ist, das Volumen ist eben im Vergleich zum Aktienmarkt immer noch überschaubar. Und dann kommen ja auch die Folgeeffekte. Wenn jetzt alle wüssten, dass das am 7. der Fall ist, dann würden Broker sich das anschauen und könnten sagen, naja gut, wenn es so einfach ist, eine bessere Rendite zu erzielen, dann schieben wir das jetzt mal auf den 2. Tag eines Monats oder den 15. oder den 23. Ganz viele bieten mittlerweile auch mehrere Ausführungstage. Und ganz oft unterscheiden sich die dann doch noch in ja, einigen Tagen. Das heißt, mal am 7., mal am 5. Mal wird am 13. ausgeführt. Das heißt, das fächert sich schon irgendwo auf. Und dann geht es ja weiter. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich nutze das jetzt aus, ich weiß, alle investieren so in den ersten 1 bis 2 Wochen eines Monats, dann kaufe ich einfach am Ende des Vormonats und verkaufe wieder Mitte des Monats. Dann hat das schon wieder ausgleichende Effekte und so geht das Spiel eigentlich immer weiter. Aber deswegen, da gibt es auch Auswertungen dazu, die ich gesehen habe, da sah es so aus, als wäre es tendenziell vielleicht sogar besser, wenn man Anfang des Monats investiert, einen Sparplan ausführt und dass die Rendite minimal schlechter sein könnte, wenn die Ausführungstage später im Monat sind. Aber ehrlicherweise sind auch da die Unterschiede enorm gering und auch die Forschung ist da jetzt noch nicht wirklich so weit, weil man da auch keine lange Historie hat. Die nächste Frage finde ich auch ziemlich gut, ich habe sie mir auch schon gestellt, und zwar, wer bewegt denn eigentlich die Märkte, wenn es manchmal gar keine Informationen gibt? Also auch bei Aktienunternehmen, da gibt es dann Quartalsberichte und manchmal gibt es keine wirklichen Informationen zwischen diesen Monaten. Ganz spannend war das auch im Interview mit Tarek Müller im Podcast, dem About You CEO. Hat das ja auch gesagt, so, die berichten dann Quartalsergebnisse und auf einmal gibt es wildeste Kursschwankungen zwischen den Quartalsergebnissen, auf die er überhaupt keinen Einfluss hat, weil er hat ja auch gar nichts nach außen gegeben, gar keine neuen Zahlen und das ist natürlich definitiv der Fall. Und ich habe auch lange geguckt, nach Studien geguckt, nach irgendwelchen Analysen und in meinen Augen ist die Datenlage da super dünn, also wer eigentlich wirklich jetzt diese Märkte bewegt. Ich glaube auch, es ist gar nicht so einfach auszuwerten, weil die Grenzen irgendwo verschwimmen. Also wo fängt das Handeln eines Computers an und wo hört es auf? Schaut vielleicht doch nochmal ein Fondsmanager draus, der sich einfach nur Empfehlungen anschaut. Und dann ist immer die Frage, wie man das zusammenfasst. Also Computer handeln ja nicht einfach nur so. Ein Privatanleger kann mit dem Computer handeln oder ein Investmentfonds kann als Computer oder als Algorithmus handeln. Das sehen wir ja gar nicht so direkt. Was man schon machen kann, ist, dass man sich anschaut, wer eigentlich wie viele Gelder am Aktienmarkt besitzt. Und da sieht man vor allem 3 große Gruppen in den USA, auch in Großbritannien, habe ich dazu eine Auswertung gefunden. Der allergrößte Anteil sind Vermögensverwalter, also Unternehmen wie BlackRock oder Fidelity ist da relativ groß. Ein anderer großer Block ist dann der Fonds, also der Investmentfonds, beispielsweise Vanguard, iShares, auch dort hat BlackRock eigene Fonds aufgelegt und auch Privatanleger sind tatsächlich noch ein relevanter Anteil. Es gibt noch weitere, beispielsweise Hedgefonds, aber die sind gar nicht so groß. Private Banking, also das sind dann weniger Kunden, die aber relativ vermögend sind. Ein Großteil der Gelder liegt also bei institutionellen Investoren und das deckt sich auch mit dem, was Tarek Müller gesagt hat. Da gesagt hat, er spricht relativ viel mit Institutionellen und merkt, dass die Märkte bewegen, weniger Privatanleger. Ich würde aber mittel- und langfristig die Rolle von Privatanlegern nicht unterschätzen, weil auch Fonds natürlich schauen, was wollen Privatanleger denn gerade gerne? Wollen sie in nachhaltige Fonds investieren, dann wird ein solcher Fonds aufgelegt und dann ist natürlich theoretisch oder zahlenseitig, ist das Geld dann in einem Fonds angelegt und der Fondsmanager entscheidet. Es wurde sich aber an den Präferenzen und Interessen der jeweiligen Anleger in den Fonds ausgerichtet und das sind am Ende dann doch wieder Privatanleger. Ich glaube, das sind mittel- und langfristig schon starke Effekte. Kurzfristig glaube ich auch, es sind eher die Institutionellen, die dann tatsächlich mal ja, sich entscheiden, jetzt wieder stärker in den Markt zu gehen, vielleicht mal eine Aktienquote von 60% auf 70% hochschrauben und dann wird eben auf einmal deutlich mehr Geld bewegt, als wenn viele Anleger sich zusammenschließen, viele Privatanleger. Und gerade dann, wenn es gar keine großartigen Neuigkeiten gibt, oftmals ist es ja so rund um Quartalsergebnisse, dann schießt dann auch das Handelsvolumen hoch, dann wird eigentlich auch viel mehr gehandelt. Wenn das Handelsvolumen niedrig ist, dann kann ein größerer Fonds natürlich auch den Markt mal etwas stärker bewegen. Dann gibt es auch noch so Nachahmereffekte oder Herdenverhalten, das ist auch relativ gut belegt. Das gibt es bei Privatanlegern, aber auch bei Institutionellen, dass vielleicht ein großer bekannter Fonds mal investiert und zwei, drei andere schauen sich das auch an und dann gehen sie auch rein. Oder es gibt ja auch oftmals Fonds, die unter dem gleichen Dach aufgemacht werden wie andere Fonds. Also Fondsgesellschaften, die mehrere Fonds haben, da kann man möglicherweise auch spekulieren, dass die tendenziell eher mal in die gleiche Richtung gehen, dass nicht der eine Fonds sagen wird, nee, wir gehen jetzt komplett raus aus Aktien, während ein anderer Fonds der gleichen Fondsgesellschaft sagt, wir gehen jetzt komplett rein. Also auch da kommt, glaube ich, so ein gewisses Herdenverhalten zum Tragen. Aber wenn jemand dann auch belastbare Zahlen hat, Studien, wo das so zurückgeführt werden kann, wer das jetzt wirklich bewegt, gern mal schicken. Ich finde die Datenlage da relativ dünn und das sind so die Überlegungen, die ich da hätte. Verfolgen diese andere Ziele als Privatanleger und nutzen diese vielleicht auch andere Informationen? Ja, sie nutzen andere Informationen und haben oftmals auch andere Ziele. Ich glaube tatsächlich, das ist aber auch die größte Stärke eigentlich, die Privatanleger haben. Denn die großen institutionellen Anleger, klar, es gibt langfristig orientierte Fonds, aber fast alle haben irgendwo auch kurzfristige Interessen, die sie erfüllen müssen. Ein Fonds kann sagen, wir investieren langfristig auf 10, 20 Jahressicht. Das bringt ihm aber nichts, wenn kurzfristig die Schwankungen dazu führen, dass Anleger ihr Geld abziehen. Dann funktioniert das Geschäftsmodell schlechter und dann sind die Anleger raus. Das heißt, auch so ein Fonds muss irgendwie gucken, wie kann man kurzfristig Rendite optimieren, wie kann man Risiko rausnehmen. Oder dann gibt es diese Themen wie Window Dressing. Also nochmal schnell eine Aktie, kurz bevor man nach außen zeigt, in welche Aktie man investiert hat, nimmt man noch ins Depot ein, weil die Leute dann denken, ach Mensch, das sieht ja alles toll aus und die schlechten Aktien wirft man noch raus. Obwohl man die schlechte Entwicklung längst schon mitgenommen hat und die guten Aktien gerade erst gekauft wurden, das heißt, man hat dadurch keinen Wert generiert, es sieht einfach nur nach außen zum Stichtag, dann beispielsweise quartalsweise, besser aus. Also das sind alles so kurzfristige Interessenskonflikte, die es gibt. Das ist das Schöne als Privatanleger, man hat diese Interessenskonflikte nicht, man muss sich nur vor sich selber rechtfertigen, das macht es jetzt manchmal kurzfristig, auch wenn Märkte einstürzen, nicht unbedingt einfacher oder auch nicht unbedingt einfach, aber trotzdem kann man sich eben auf die langfristige Sicht fokussieren und das auch mal aushalten, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendjemandem das nicht gefällt und dann vielleicht am Tiefstand das Kapital rauszieht. Das ist etwas, was wir als Privatanleger nicht machen müssen und fast jeder institutionelle Anleger läuft irgendwie in diese Interessenskonflikte und ganz viele werden ja auch dafür angestellt, dass sie dann kurzfristig Outperformance liefern, möglichst jedes Jahr und das klappt ganz oft nicht, aber es wird dann irgendwie probiert. Und ganz oft ist es dann auch eher kontraproduktiv. Deswegen, die Ziele sind, glaube ich, schon anders. Institutionelle Anleger sind tendenziell immer eher noch auf der kurzfristigen Seite, fokussieren sich auf kurzfristige Ergebnisse. Und als Privatanleger können wir uns viel mehr auf langfristige Ergebnisse fokussieren. Beides hat auch ganz unterschiedliche Kriterien oder Faktoren, die man sich anschauen sollte. Wenn ich langfristig investiere, dann ist für mich bei einem Unternehmen relevant, kann es in 10 Jahren noch profitabel sein, kann es die Profitabilität ausbauen, existiert es noch, sind die Produkte gut genug, ist das in einem disruptiven Markt. Das sind aber Effekte, die für mich kurzfristig relativ egal sind. Kurzfristig geht es um Themen wie ist die Stimmung am Aktienmarkt, ist das Unternehmen gerade 10% zu teuer oder 10% zu günstig. Das würde ich langfristig kaum merken, solche Bewertungsunterschiede, kurzfristig sind sie aber relevant. Und da sieht man auch schon, dass dann Privatanleger, die langfristig investieren, sich dort deutlich weniger Konkurrenz ausgesetzt sehen, als wenn man kurzfristig investieren möchte, wo man dann in diesem Haifischbecken mit den ganzen institutionellen Anlegern, mit Hedgefonds schwimmt, die alle auf der Suche sind nach 1, 2, 3% Outperformance kurzfristig. Auch Zinsentscheidungen, weil hier in der Frage ja auch die Fed, also die amerikanische Notenbank, angesprochen wurde, auf die kann man auch kurzfristig spekulieren. Steigert die FED die Zinsen jetzt doch, obwohl der Markt das noch nicht erwartet oder stärker als erwartet oder weniger stark? Das ist super schwer vorherzusagen. Ich persönlich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, Zinserwartungen besser abzuschätzen als der allgemeine Markt, der eben zum großen Teil auch aus professionellen, institutionellen Investoren und auch klugen Ökonomen besteht. Wenn ich meine Geldanlage kurzfristig optimieren will, dann könnte ich das natürlich probieren. Wenn ich langfristig investiere, dann würde ich wahrscheinlich sagen, gut, ich weiß, irgendwann werden Zinsen steigen, irgendwann werden Zinsen fallen, aber wenn ich auf 10, 15, 20 Jahressicht investiere, kann niemand vorhersagen oder würde es gar nicht erst probieren, Zinsen vorherzusagen oder darauf eine Anlageentscheidung beruhen zu lassen. Also tatsächlich, je langfristiger man anlegt, desto weniger sind solche Faktoren auch relevant. Je kurzfristiger man optimieren möchte, dann kann man es natürlich probieren, aber da ist man eben in diesem relativ schwierigen Haifischbecken. Die nächste Frage kam per Mail und ist etwas kürzer. Lieber Janis, dein Podcast ist eine super Bereicherung für die Podcast-Finanzszene. Danke. Dieses Danke gebe ich direkt zurück. Mich würde interessieren, was du über Crowdinvesting im Allgemeinen und gegebenenfalls expliziter über Genussrechte, zum Beispiel bei Africa Green Tech, denkst. Hier würde ich mal sagen, losgelöst von diesem Projekt, da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die man darauf beziehen kann. Und es ist spannend, sich da die generellen Mechanismen zu vergegenwärtigen. Crowdinvesting ist im Grunde so, dass ein Unternehmen oder oftmals sind es dann auch jüngere Unternehmen, also Startups, rausgehen und sagen, okay, wir holen uns keinen Kredit bei der Bank, wir machen hier keine Finanzierungsrunde mit Venture Capital Fonds oder sowas, sondern wir gehen an die Crowd, vielleicht auch an potenzielle Kunden und sammeln von vielen Privatpersonen Geld ein, geben einen bestimmten Zins raus, vielleicht manchmal auch eine gewisse Ergebnisbeteiligung und dann sind die Investoren quasi an Bord. Also man sucht sich viele Privatanleger, um das Ganze zu finanzieren. Das klingt in der Theorie besser, als es in der Praxis oft ist. Dazu muss ich sagen, ich habe selbst schon mal in ein Crowd-Investing-Projekt investiert, aber auch aus bestimmten Gründen. Nämlich, weil ich da der Meinung war, dass es durchaus sinnvoll war. Ich konnte die These nachvollziehen, warum dieses Unternehmen auf ein Crowd-Investing setzt. Und ganz oft kann ich das eben nicht nachvollziehen. Man muss sich erstmal vergegenwärtigen, es gibt einige Nachteile beim Crowd-Investing. Es ist deutlich intransparenter, als wenn man Aktien kauft. Da gibt es Offenlegungspflichten. Wir haben auch oftmals eine lange Historie. Das hat man bei Crowd-Investing-Projekten nicht. Die können auch mal schiefgehen und wir haben erstmal viel weniger Einblick in der Regel. Dann ein Grundsatz, niemand verschenkt Zinsen. Ganz oft wird dann geworben, hier Geld anlegen und du bekommst fest 7% Zinsen. Klingt ja verlockend in einer Phase, wo wir weniger Zinsen haben, auch wenn die gerade leicht steigen, wären 7% oder 5% immer noch super. Aber eben auch nur so lange, solange diese Zinsen gezahlt werden können. Und niemand verschenkt Zinsen. Wenn jetzt eine Bank kommen würde oder die würden einen Kredit bei der Bank anfragen und der wäre günstiger, dann wäre es ja nur rational, ökonomisch sinnvoll, diesen günstigeren Kredit zu nehmen und nicht 2 Prozentpunkte mehr an Zinsen an andere Menschen zu verschenken. Das macht oftmals wenig Sinn und höhere Zinsen zeigen dann auch oft ein höheres Risiko und dass wahrscheinlich niemand bereit war, für einen günstigeren Zins dieses Geld rauszugeben. Also daran kann man auch Risikoaufschläge einfach erkennen. Eine Ausnahme sehe ich dann, wenn das eben zum Produkt passt. Also in meinem Fall war das ein B2C-Getränkeunternehmen. Das heißt also letztendlich ein Getränk, das an Privatkunden verkauft wird und auch einen Teil der Erlöse dann spendet. Und da finde ich, macht das total Sinn, das auch als Crowdinvesting zu machen, weil es ja zur gesamten Story passt oder es passt einfach zum gesamten Unternehmen. Wenn quasi der Unternehmenszweck auch zu einem Teil Spenden ist, dann finde ich die Story valide, dass man sagt, gut, warum sollen wir denn jetzt einen Kredit von der Bank nehmen? Dann lass doch lieber die Kunden, die wir eh schon haben, noch in uns investieren. Das stärkt vielleicht auch die Bindung zur Marke. Sowas finde ich dann völlig okay. Aber das gilt, glaube ich, tendenziell bei der kleineren Zahl der Projekte und dann gibt es eben weitere Nachteile. Das ist nicht so liquide, man kann ganz oft diese Beteiligung nicht einfach mal so verkaufen, wie man eine Aktie verkaufen kann oder auch eine Anleihe. Und das Schöne bei Aktien ist ja eigentlich und auch bei Startup-Investments, warum Business Angel, VCs, Private Equity Fonds und so weiter auch in Startups oder Unternehmen investieren, weil sie die unbegrenzte Upside, also die Chance nach oben haben wollen. Sie wollen eben nicht einfach nur sagen, gut, wenn es gut läuft, kriegen wir 5% Zins und wenn es schlecht läuft, verlieren wir unser Geld, sondern wenn es schlecht läuft, verlieren wir unser Geld, aber wenn es gut läuft, dann verzehnfachen wir es. Das ist die Logik im Startup-Markt. Und beim Crowd-Investing hat man halt ganz oft nach oben hin, wenn man auch diesen Fixzins hat, ein festes Limit, geht aber trotzdem relativ hohe Risiken ein, die oftmals ähnlich sind wie, ja, wenn man sich eigentlich per Eigenkapital an einer Aktie beteiligen würde. Darauf würde ich auch noch achten. Die nächste Frage kam per Mail und zwar, ich weiß, dass du immer noch investierst und auch langfristig investiert bleiben möchtest, aber hast du in der aktuellen Phase selbst mal überlegt, einen großen Teil deines Depots zu verkaufen? Ja, tatsächlich stimmt erstmal die grundsätzliche Annahme und habe ich überlegt zu verkaufen. Also ich habe es natürlich gedanklich mal durchgespielt, was jetzt Gründe dafür und Gründe dagegen sind, um vielleicht auch mich selber zu challengen. Aber letztendlich steht die Strategie und Strategien sind vor allem auch langfristig ausgelegt. Ganz schwierig finde ich es dann, wenn man eine Strategie dann umwirft in einer Phase, die vielleicht etwas schwierig oder herausfordernder ist. Weil vorher, das ist ja auch hier durch den Podcast, zieht sich das ja wie ein roter Faden. Wenn man ihn von Anfang bis Ende hört, die ganzen 200 Folgen, dann war ja auch immer ein Thema, sich zu vergegenwärtigen. Ja, wir haben jetzt steigende Kurse, aber es kann immer mal zu einem Absturz kommen. Wir wissen nicht wann, aber man sollte das Depot so aufstellen, dass man dann auch damit leben kann. Und wenn dieser kommt, dann sollte man nicht panisch verkaufen oder alles umschichten. Schwierig finde ich das immer, wenn man das eigentlich verstanden hat und das jahrelang auch so lebt und dann kommt es zum Crash und dann macht man es aber doch ganz anders. Dafür macht man ja diese Strategie nicht und dafür hat sich ja auch nichts an den grundlegenden Beweggründen geändert. Und ich glaube, es hilft einfach, sich zu vergegenwärtigen, warum hat man denn die Strategie eigentlich so aufgesetzt? Warum ist es oftmals keine gute Idee, im Crash zu verkaufen? Das kann man natürlich gern machen. Ich glaube, einen einzigen richtig rationalen Grund sehe ich da noch, weil man Risiko reduzieren möchte. Also es ist schwieriger, Market Timing zu betreiben, um damit die Rendite zu erhöhen. Was durchaus klappen kann, ist, dass man auf Basis gewisser Indikatoren sagt, ich gehe jetzt raus und dadurch habe ich weniger Risiko, weil wir alle gerade auch wissen, wir haben eine volatile Phase. Das ist nicht so, dass wir da jetzt geringe Kursbewegungen haben, sondern da kann gerade ja, Optimismus entstehen, wenn sich vielleicht Dinge doch nicht so schlecht entwickeln, wie es alle befürchten. Es kann aber auch nochmal schlechtere Nachrichten geben und dann geht es nochmal runter. Wir haben halt hohe Volatilität. Also wenn man gar keine Lust auf dieses Risiko hat, dann könnte man rausgehen, aber das ist, glaube ich, für die wenigsten Anleger wirklich die Triebfeder. Die meisten wollen ja, wenn sie sich gerade irgendwelche Videos angucken, steigt der Markt jetzt, fällt der Markt jetzt, wie weit kann es noch runtergehen, wann geht es wieder hoch? Übrigens, Spoiler, niemand hat die Antwort darauf, aber die meisten wollen damit ja Rendite erhöhen. Und daran glaube ich eben nicht. Und ich glaube, vor allem 7 Gründe gibt es, die ich mir dafür gegenwärtige, warum es Sinn macht, langfristig zu halten und wenig Sinn macht, jetzt irgendwie kurzfristig Market Timing zu betreiben. Erstens, man macht sich selber den Steuerstundungseffekt kaputt. Beim Verkauf müssen Gewinne versteuert werden. Und wenn man die gleiche Vorsteuerrendite hat, ist die Rendite nach Steuern dann höher, wenn länger nicht versteuert wurde, also Steuern gestundet wurden. Der zweite Punkt sind Transaktionskosten. Sind heute relativ gering, aber sind auch ein Faktor. Drittens, wenn man jetzt verkauft, und ich lese durchaus solche Verkaufsthesen, dann würde es meistens auf Basis von Fakten passieren, die ganze Anlegerwelt bereits kennt. Also wenn jetzt mir jemand sagt, ich gehe jetzt raus, weil wir haben ja eine Energiekrise. Ja, okay, das sehe ich auch und das ist durchaus auch schwierig. Und dann kann man ja aber nochmal ein bisschen weiterdenken. Gut, die Energiekrise betrifft vor allem Deutschland, Europa, natürlich auch andere Länder, aber uns da am stärksten. Wo investiert man aber? Zum geringsten Teil in Deutschland. Und auch das ist eine Information, die ganze Welt bereits kennt. Also ich habe nicht das Gefühl, da jemandem mit meinem Know-how oder meinem Informationsstand voraus zu sein, sondern eigentlich nur etwas zu nutzen, was eigentlich die ganze Welt schon kennt und wahrscheinlich auch größtenteils eingepreist ist. Viertens, ich habe auch dann immer noch keine Ahnung, selbst wenn ich aussteige, wann ich wieder einsteigen sollte. Den perfekten Einstiegszeitpunkt zu treffen, ist völlig utopisch. Und wenn ich dann einsteigen will, wenn sich alles gelegt hat, wenn alles wieder ruhig ist, dann sind die Kurse unter Garantie schon gestiegen. Fünftens, auch eine Rezession, über die immer wieder gesprochen wird, in die wir jetzt auch offiziell reingerutscht sind, auch wenn das dann in den USA nochmal ein bisschen umdefiniert wurde, ist nicht gleichzusetzen mit einem Börsencrash oder einem Verkaufssignal. Auch darüber habe ich zuletzt schon gesprochen, dass die Aktienkurse in einer Rezession nicht zwangsweise fallen, weil die Rezession schon vorweggenommen wird. Aktienkurse laufen quasi vorweg, haben Erwartungen eingepreist und wenn es der Wirtschaft jetzt schlecht geht, in den Kursen aber schon wieder die Erwartung drinsteckt, dass es der Wirtschaft in 6, 12 oder 18 Monaten besser gehen könnte, dann überschlagen sich Medien trotzdem mit Rezession und Crash-Angst und sonst was, aber die Börse können das auch schon wieder eingepreist haben. Dann sechstens, die Nachrichten sind ja schon enorm negativ. Also ich erlebe sehr viel Pessimismus, der gerade darin steckt. Ich glaube, bei jedem ist angekommen, dass wir gerade schwierigere Zeiten haben, dass Kurse fallen, dass Unternehmen auch Probleme haben. Und unabhängig davon, ob wir jetzt den perfekten Zeitpunkt haben oder nicht. Und natürlich kann es auch noch weiter runtergehen. Aber historisch sind das tendenziell die besseren Kaufzeitpunkte für langfristige Anleger und nicht die schlechteren. Und dann finde ich es immer ein bisschen merkwürdig, wenn man vor einem Jahr guten Gewissens investiert hat, hat keiner darüber gesprochen, dann auszusteigen. Und jetzt sagt man, wo die Kurse gefallen sind, nee, jetzt warte ich aber, dass sie noch weiter fallen. Das passt, finde ich, nicht so wirklich zu so einer langfristigen Strategie. Ja, und den siebten Grund, den habe ich gerade eigentlich schon etwas vermischt, aber es ist letztendlich, dass die Nachrichten gerade für Deutschland sehr negativ sind, aber für die USA weniger. Auch da gibt es negative Nachrichten. Auch die Schwellenländer, die haben auch durchaus einige Probleme, die jetzt durch die aktuelle Situation entstehen. Aber gerade für Deutschland bekommen wir ja sehr viel Negatives mit. Deutschland ist aber nicht der Aktienmarkt weltweit, in den wir investieren sollten. Das heißt, ich glaube, das, was man da auch unterbewusst durch mediale Berichterstattung aufsaugt oder wahrnimmt, das ist nicht das, was sich eigentlich in unseren Depots widerspiegelt. Da gab es ja auch den Absturz vom Euro zum US-Dollar, der etwa über die letzten Monate 15% verloren hat. Da habe ich ja auch gerade im Podcast drüber gesprochen. Der starke US-Dollar hat aber für weltweit diversifizierte Anleger die Korrektur deutlich abgefedert. War also eigentlich für die Depots, für die reine Rendite-Sicht erstmal eine sehr gute Entwicklung. Und auch das ist, glaube ich, ganz anders in der Wahrnehmung. Am Ende muss natürlich jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht, wie er mit Crashs umgeht. Aber das sind letztendlich die Grundpfeiler, an die ich mich auch vor Jahren gehalten habe oder die ich auch vor Jahren so gesehen habe. Und jetzt fühlt es sich natürlich nicht unbedingt gut an, jeden Tag investiert zu sein. Da denkt man sich schon, okay, das sind ja durchaus negative News. Aber das sind für mich genug Gründe, jetzt nicht panisch zu verkaufen. Natürlich im Einzelnen, wenn Aktienunternehmen vielleicht zu teuer sind oder sich wirklich fundamental schwierig entwickeln, dann ist es immer legitim. Aber jetzt nicht groß Market Timing zu betreiben und da rauszugehen, ja, schon gar nicht bei den ETFs, wo man marktbreit investiert ist. Die nächste Frage kam über Instagram und die geht etwas damit einher, und zwar: eine größere Summe Cash ist vorhanden, jetzt All-In gehen oder über Wochen bzw. Monate strecken? Da gibt es eine Antwort, die man von einem Finanzmathematiker oder einem Statistiker bekommen würde. Da würde man sagen, je früher, desto besser. Je mehr Zeit dein Geld im Markt verbringt, desto besser ist es. Wir können erstmal nicht wissen, wann der beste Zeitpunkt ist, aber je länger wir investiert sind, desto eher profitieren wir von diesem langfristigen Aufwärtstrend. Wenn man das Ganze jetzt aber nochmal etwas praxisorientierter einordnet, dann muss man sagen, dieser Aufwärtstrend, der passiert auf Sicht von Jahren, mehreren Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten. Wenn wir über Wochen oder Monate sprechen, ist das schon relativ begrenzt. Was ich hier noch etwas einordnen würde, da kenne ich jetzt die Details im Hintergrund nicht. Also man müsste sich fragen, wie groß ist diese Summe Cash, auch im Verhältnis dazu, ob vielleicht schon investiert wurde. Machen wir mal ein vielleicht etwas extremeres Beispiel. Wir haben jemanden, der noch gar nicht am Aktienmarkt investiert ist und hat jetzt durch ein Erbe, Hausverkauf, sonst was, 100.000 Euro auf dem Konto. Wenn das die Hintergrunddaten wären, dann würde ich etwas vorsichtig sein mit dem All-In-Investieren, weil es die Risikobereitschaft enorm hochtreibt, von 0 Euro Investment auf 100.000 Euro Investment zu gehen, plus dann noch in einer Phase, die, wie gerade beschrieben, deutlich volatiler ist. Da würde ich tatsächlich dann eher strecken. Und da würde ich dann auch in Kauf nehmen, klar, die Kurse können auch in der Zeit steigen, sie können aber auch fallen. Das wissen wir vorher nicht. Man kann sich am Ende immer ärgern, dass man auch irgendetwas besser hätte optimieren können. Aber es ist erfahrungsgemäß schon relativ schwierig, sich direkt in eine Phase mit so viel Volatilität voll reinzuwerfen. Da hilft es meiner Erfahrung nach, zumindest erstmal schrittweise zu investieren und dann mal sich daran zu gewöhnen, wie es ist, wenn man eigentlich Geld investiert. Und das ist dann mal deutlich mehr wert, mal deutlich weniger wert, je nachdem an welchem Tag oder in welcher Woche man da reinschaut. Das würde ich daher in der Praxis eher empfehlen. Wenn man ohnehin schon ein großes Depot hat und dann kommt nochmal eine größere Summe Cash darauf, dann kann man wahrscheinlich auch besser einschätzen, wie die eigene Risikotoleranz ist und ob man das jetzt statistisch optimieren möchte. Ganz oft merke ich bei mir selbst, was mir hilft, wenn das mal der Fall ist, also wenn man vielleicht mal länger Geld angespart hat und sich denkt, okay, jetzt könnte man da mal wieder über Sparplanraten hinaus etwas investieren, dann ist eine Mischung aus beiden, glaube ich, ganz oft sinnvoll. Zumindest auch, wenn man jetzt nach dem Buy-the-Dip-Prinzip investieren möchte, man sieht, die Kurse sind unter dem Niveau vom Vorjahr, dass man sagt, vielleicht die eine Hälfte nimmt man, investiert sie jetzt. Sobald es nochmal 10% runtergeht, investiert man nochmal. Wenn es dann noch 10% runtergeht, dann investiert man nochmal. Wenn das nicht eintreten sollte, sagt man sich aber spätestens nach jedem Monat investiert man 5% oder 10%. Letztendlich also eine Mischung aus einen größeren Teil jetzt investieren und den anderen Teil über einen gewissen Zeitraum strecken oder ihn dann investieren, wenn es mit dem Markt nochmal runtergeht. Da so ein bisschen antizyklisches Verhalten einzubauen. Die nächste Frage kommt von Gunnar, ebenfalls auf Instagram gestellt. Und zwar: ich investiere seit 2019 in einen Swap MSCI World bei Cordal Consors, Kostenpunkt 0,45% pro Jahr. Ich würde gern zu einem MSCI ACWI ETF bei Trade Republic wechseln, Kostenpunkt 0,2% pro Jahr. Jetzt meine Frage: sollte ich den Swap ETF einfach liegen lassen, den monatlichen Sparplan, aber dann beim ACWI starten? Oder verkaufen und das Geld komplett in den ACWI stecken? Der Anlagehorizont liegt bei 20 Jahren, der Swap-ETF ist im grünen Bereich, Stand heute. Schon einmal danke für deine Rückmeldung. Ja, auch eine sehr berechtigte Frage. Das ist auch mit einer der häufigsten Fragen bei mir in der Academy. Wenn ich da so einen Depot-Check mache, dann stellt man ganz oft fest, okay, es wurde vielleicht mal ein Depot aufgebaut über die letzten Jahre. Da sind einige Positionen, die wird man so jetzt nicht wieder aufbauen. Die sind aber auch nicht ganz schlecht. Wie geht man jetzt in der Praxis eigentlich damit um? Man muss sagen, wir bewegen uns hier, glaube ich, in einem guten Bereich. Beides klingt erstmal nach vernünftigen ETFs, einmal MSCI World, einmal MSCI ACWI. Hier gibt es einen Aspekt, den kann man nicht in eine Formel gießen, und das ist Komplexität. Wenn man in einen neuen ETF investiert und den alten liegen lässt, dann steigert es ja die Komplexität. Man hat sie vielleicht noch bei unterschiedlichen Brokern liegen. Man kann irgendwann mal einen Depotübertrag machen, muss sich aber die ganzen Login-Daten merken und hat dann irgendwann immer kleinteiligere Positionen. Bei dieser Komplexität muss jeder für sich selber entscheiden, ob es ihm das auch wert ist, dass man die Komplexität reduziert und dafür einmalig Nachteile hat wie Transaktionskosten oder vielleicht auch das Versteuern des Gewinns. Ich würde hier in der Tendenz zum Umschichten neigen. Auch das bleibt natürlich dir, Gunnar, selbst überlassen. Aber ich glaube, hier würde man die Komplexität rausnehmen und 0,25% an Kostenunterschied sind schon relativ signifikant. Da muss man auch sagen, in dieser TER, auf die sich die Kosten wahrscheinlich beziehen, sind nicht alle Kosten drin. Der Name täuscht da etwas, da gibt es im Hintergrund noch andere Kosten und da kann man mal gucken, was die sogenannte Tracking Difference ist, also die Differenz von der ETF-Rendite zum jeweiligen Index. Aber erstmal klingt das hier, wenn die Fixkosten um 0,25% auseinandergehen, relativ deutlich und die würden sich über 20 Jahre definitiv bemerkbar machen, wo sich, glaube ich, eine Umschichtung lohnt. Auch zum aktuellen Zeitpunkt könnte die Umschichtung noch steuerlich besser sein, denn wenn man natürlich im höheren Gewinn verkauft, muss man eben auch mehr Geld versteuern. Und jetzt sind die Kurse etwas gefallen, was nicht schön ist, aber dadurch wird wahrscheinlich der Gewinn gerade etwas geringer sein. Das heißt, man kann mit weniger Steuern verkaufen und dann in den neuen ETF das Geld umschichten. Man verkauft natürlich zu einem geringeren Kurs, kann sich aber wieder über einen geringeren Kurs einkaufen. Die Versteuerung ist da eben geringer. Deswegen, ich glaube, der Zeitpunkt wäre eigentlich ganz gut, um das Ganze umzusetzen. Gleich landen wir nochmal in der Ecke, wo es um konkretere einzelne Aktien geht. Und da wird es auch nochmal sehr spannend. Jetzt nochmal eine Frage, die ich auch immer mal wieder gestellt bekomme und wo ich weiß, dass ganz viele Menschen diese Frage umtreibt. Und zwar kommt diese Frage von Nikolai per Instagram. Er hat geschrieben, Moin Jannis, erstmal cooler und informativer Podcast. Beschäftige mich seit einigen Wochen mit Finanzen, Geldanlage, bin jetzt aber erst zu deinem Aufruf gekommen, die Fragen zu stellen. Langfristige Konzepte finde ich grundsätzlich interessant und gut, aber wie geht man am besten vor, wenn es um eine mittelfristige Investition, in Klammern 2 bis 3 Jahre geht, auf die man spart? Beispielsweise Weltreise, Auto, Hochzeit, Immobilie. Welche Aktien, ETFs oder Konzepte bieten sich da an? Oder doch sogar Bausparvertrag und dann nicht unbedingt zweckgebunden nutzen? Beste Grüße, mach so weiter. Vielen Dank, wie gesagt, sehr berechtigte Frage und auch eine schwierige Frage. Ich habe hier nicht die eine Wunderpille, wo man sagen kann, da hat man eine aktienähnliche Rendite, aber kann das Ganze einfach kurzfristiger umsetzen. Bei Aktien haben wir eben eine Risikoprämie, was auch bedeutet, wir haben keine Ahnung, ob wir nach 2 bis 3 Jahren mit einem Gewinn dastehen. Das ist eben das Risiko. Für dieses Risiko, das wir dann langfristig auch auf uns nehmen können, was wir langfristig tragen können, werden wir dann entschädigt. Wenn wir aber sagen, da gibt es das magische Dreieck der Geldanlage, was letztendlich besagt, wir haben 3 Ziele bei der Geldanlage, und zwar Rendite, Liquidität und Sicherheit. Und wir können maximal 2 erreichen. Beziehungsweise in der Praxis ist es eigentlich so, dass man alle vielleicht auch so ausmitteln kann, aber man wird nie alle 3 erreichen. Was wir hier schon sehen, wir wollen eine gewisse Liquidität haben. Wir wollen das ja nach 2 bis 3 Jahren wieder rausziehen. Das heißt, wir können nicht sagen, wir legen auf 10 Jahre an. Und wir brauchen eigentlich relativ viel Sicherheit da drin, weil wir nach 2 bis 3 Jahren mindestens unser Geld rausbekommen wollen, im Optimalfall mit etwas Rendite. Wenn wir hier etwas Liquidität haben wollen und viel Sicherheit, müssen wir an Rendite sparen. Wir werden nicht die Rendite bekommen nach allen Gesetzen der Finanzmärkte, die wir bei Aktien erwarten. Was gibt es da jetzt für Optionen? Man könnte seine Risikobereitschaft hochschrauben, dass man vielleicht sagt, okay, ich investiere auf 2 bis 3 Jahressicht, will mir etwas Renditechance mitnehmen, aber ich bin auch bereit, im Worst Case in Kauf zu nehmen, dass ich nur 80% oder 90% wieder rausbekomme. Dann muss die Weltreise halt 1-2 Wochen kürzer gehen oder das Auto wird dann irgendwie noch eine kleinere Motorisierung. Oder bei der Hochzeit werden die 20 unbeliebtesten Gäste ausgeladen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die man prüfen kann. Aber tatsächlich die Risikobereitschaft nochmal abzufragen. Will man in jedem Fall 100% des Geldes raushaben oder sagt man, eine gewisse Verlustwahrscheinlichkeit ist okay, dass man vielleicht sagt, 80-90% sollen es am Ende mindestens sein. Grundlegend, was sind dann Instrumente dafür? Aktien, ja, 2 bis 3 Jahre halte ich für zu schwierig, viel zu schwankungsanfällig. Die Richtung in festverzinsliche Wertpapiere zu gehen, die finde ich dann schon deutlich valider. Man könnte überlegen, aktuell kurzlaufende Staatsanleihen zu nehmen. Hier muss man auch sagen, wenn man jetzt in die USA geht, hat man ein Währungsrisiko. Auch das kann durchaus stärker zu Buche schlagen. Man kann auch weltweit gestreut investieren, was, glaube ich, nochmal der bessere Schritt wäre. Oder im Euroraum, dann hat man kein Wechselkursrisiko. Aber die Zinsen sind hier immer noch relativ niedrig. Sie sind zumindest aktuell wieder positiv. Das heißt, so Richtung 1% Rendite, 1,5% könnte man dort schon erwarten. Da kann man immerhin noch ein bisschen Rendite mitnehmen. Gleichzeitig sind die Schwankungen da recht gering. Wichtig auch, wir reden hier über kurzlaufende Staatsanleihen, die deutlich weniger schwankungsanfällig sind, wenn es zu unerwarteten Zinsänderungen kommt. Man könnte auch noch das Risikoprofil leicht hochschrauben und dann auf Unternehmensanleihen gehen, die vielleicht auch in Euro notieren. Da hat man dann noch etwas mehr Zins, eben auch noch etwas mehr Risiken. Aber auch da gibt es natürlich auch solide Unternehmen, die relativ gut wirtschaften, wo man zumindest absehen könnte, dass die jetzt in 2 bis 3 Jahren oder auch in 5 Jahren nicht pleite gehen. Dann könnte man auch noch einen anderen Sektor sich anschauen, auch bei den Unternehmensanleihen. Es gibt ja aber auch Aktien wie Nestlé oder auch generell Konsumgüteraktien. Gerade Nestlé habe ich vor kurzem analysiert und da konnte man ganz schön sehen, selbst in den Crashs an den Finanzmärkten hat die Aktie immer nur die Hälfte verloren. Also in der Finanzkrise 2008 hat Nestlé dann nur 25-30% verloren. In der Corona-Pandemie verliert der Markt 30%, die Aktie nur etwa 17%. Und klar, bei Nestlé gibt es noch ganz andere diskutable Themen rund um ethisches Vorgehen im Unternehmen. Das soll hier mal außen vor gelassen werden. Es ist jetzt nur repräsentativ für den Bereich der sichereren Aktien und auch Konsumgüteraktien. Das heißt, da kann man schon etwas Risiko reduzieren, aber auch hier sehe ich immer noch Bewertungsrisiken. Gerade diese Aktien sind auch nicht super teuer. Gerade diese Aktien sind auch nicht super günstig bewertet. Und wenn es mal 10-20% Bewertungsabschlag gibt, dann ist es auch ja, relativ schwierig auf 2-3 Jahressicht. Sonst muss man tatsächlich sagen, ganz oft ist es einfach Cash. Sagen, man nimmt keine Wertschwankungen in Kauf. Klar, inflationsbedingt ist es gerade relativ schwierig, aber auch zum Inflationsschutz gibt es eben nicht diese eine Wunderpille. Inflation trifft eigentlich alle Assetklassen. Gleich geht es nochmal um Energieaktien. Dazu habe ich wahrscheinlich die meisten Fragen bekommen. Da gibt es also gleich nochmal etwas Kontext, aber ich würde hier tatsächlich eher zu Cash, vielleicht kurzlaufenden Staatsanleihen oder sicheren Unternehmensanleihen tendieren. Alles andere, wo auch höhere feste Verzinsungen dranstehen, wo wir es auch schon beim Crowdinvesting hatten, wäre ich immer vorsichtig, weil niemand verschenkt Zinsen und das sind in aller Regel auch Risikoaufschläge. Die nächste Frage: Was genau unterscheidet eigentlich den Free Cashflow vom Nettogewinn und was ist deiner Meinung nach wichtiger? Grundsätzlich die Unterscheidung ist, das kann man sich am besten vergegenwärtigen, der Nettogewinn oder auch das Ergebnis ist erstmal das, was bilanziell entsteht, was also ein Buchhalter ja, letztendlich als am repräsentativsten für den Gewinn oder eben den Jahresüberschuss das Ergebnis hält. Das heißt, Investitionen können über mehrere Jahre gestreckt werden oder auch abgeschrieben werden und ja, all solche bilanziellen Dinge gibt es dort. Auf der anderen Seite, der Cashflow ist wirklich das, was an Cash rein und raus geht. Man kann sich das im Grunde eher wie das Bankkonto vorstellen. Was sind also wirklich die Zahlungen, die fließen? Man kann eine Immobilie kaufen für 10 Millionen Euro. In der Bilanz würde man diese dann ganz langsam abschreiben mit 2%, manchmal 3% Abschreibung pro Jahr. Das wären dann die effektiven Kosten. Der Cashflow, wenn das aber jetzt bezahlt wird, vom Konto abgeht, ist dann deutlich negativ. Dort werden die ganzen 10 Millionen sofort verbucht. Das sind zentrale Unterschiede. Über die letzten Jahre ist immer mehr die These in den Markt gekommen, dass der Gewinn egal ist, der Cashflow ist wichtig. Das wurde, glaube ich, auch zentral geprägt durch Jeff Bezos, der das bei Amazon immer zur höchsten Devise gemacht hat und auch in seinen Briefen an die Aktionäre verkörpert hat. Und das ist auch durchaus richtig. Man sagt letztendlich, wir wollen nicht, dass nur durch vielleicht bilanzielle Tricks oder Verschiebungen irgendein Gewinn entsteht. Vielleicht ist eine Immobilie mal mehr wert geworden, aber das operative Geschäft hat eigentlich kein Geld verdient. Dann wird im Ergebnis, im Gewinn etwas Positives verbucht. Der Cashflow ist aber negativ und irgendwann fehlt dem Unternehmen einfach das Cash, um gut zu agieren. Das ist auch total legitim. Beide Kennzahlen liefern einfach Antworten auf unterschiedliche Fragen. Sie sind auch in der Kombination enorm gut. Also am besten finde ich es, wenn beide etwa gleich auf sind, vielleicht der Free Cashflow leicht über dem Gewinn. Schwierig ist es immer dann, wenn eine Kennzahl deutlich von der anderen abweicht. Wenn wir viel Cashflow haben, aber gar keinen Gewinn. Auf der anderen Seite auch, wenn wir einen hohen Gewinn haben, aber kaum Cashflow. Das lässt dann eben den Schluss zu, dass vielleicht nur bilanziell Gewinne verbucht werden. Beispielsweise ist Netflix ein sehr guter Fall, um das zu analysieren. Denn Netflix hat hohe ausgewiesene Gewinne und einen deutlichen negativen Cashflow. Auch das variiert jetzt von Quartal zu Quartal. Vor 2-3 Jahren war der Unterschied noch deutlicher. Was vor allem daran liegt, dass Filmproduktion, Serienproduktion vorfinanziert werden. Das heißt, es wird sehr viel Geld investiert, die Gehälter und das Equipment und alles muss ja schon bezahlt werden. Aber erst viel später kommt der Film oder die Serie online und kann Erträge erzielen. Deswegen wird das Ganze dann bilanziell abgeschrieben. Man sagt, okay, ihr habt jetzt 1 Milliarde in eine Serienproduktion investiert. Wir sagen, das hat einen gewissen Wert und schreiben jedes Jahr 20% davon ab. Jetzt nur als Beispiel. Dann sieht der Cashflow viel negativer aus und das Ergebnis sieht deutlich positiver aus, weil ja immer nur diese 20% und nicht die 100% wie im Cashflow berücksichtigt werden. Ein Problem bei Cashflow ist außerdem, dass aktienbasierte Vergütung dort nicht drinsteckt. Und das sieht man bei vielen Wachstumsunternehmen. Da habe ich auch mal über die Problematik von Adjusted Kennzahlen gesprochen. Das gibt es auch als Video auf meinem YouTube-Kanal. Auch bei Strategy Invest findest du das nochmal als Blogbeitrag. Wenn ein Gehalt gezahlt wird, fließt Geld raus. Das mindert den Cashflow. Wenn aber kein Gehalt gezahlt wird, sondern man sagt, du bekommst einen Anteil im Unternehmen, also einfach Aktien letztendlich, dann taucht das in der Cashflow-Rechnung nicht auf, obwohl es ja im Grunde eine gehaltsähnliche Zahlung ist. Und dann gibt es Unternehmen, die sich das schön rechnen, die dann das schöne Wort adjusted nutzen oder eben auch Cashflows, die das nicht berücksichtigen. Und dann liest man immer wieder, dass Cashflows das einzig Wahre sind und es fließt Kapital zu. Und das ist ja alles schön und gut, aber das funktioniert dann manchmal nur solange Aktienkurse steigen und solange Mitarbeiteroptionen bekommen. Und auf einmal wäre ein Unternehmen deutlich defizitär, wenn sie ganz normal Gehalt gezahlt bekommen würden. Und das ist natürlich schon schwierig. Das kann alles total legitim sein, aber man muss das einfach in der Aktienanalyse mit einbeziehen. Die nächste Frage kommt von Tobi. Hi Janis, hier noch eine Frage für dein aktuelles Q&A. Nach Corona sah man einen steilen Wiederanstieg der Kurse und jetzt könnte man in den großen Indizes viel tiefere Kurse erwarten. Wäre nicht eine Lesart davon, dass die aktuellen Kurse einfach nur bereits heute reflektieren, dass Geld künftig viel weniger wert sein wird? Sprich, man zahlt heute bereits einen hohen nominalen Preis für die Aktien, Obwohl die realen Gewinnaussichten für die nächsten Jahre mau sind, weil erwartet wird, dass der reale Wert des Geldes in den nächsten Jahren verhältnismäßig stark fällt. Hoffe, meine Überlegung ist einigermaßen verständlich. Noch einmal an dieser Stelle ein Riesenlob für deinen Podcast. Ich bin bei jeder Folge dabei. Weiter so. Vielen Dank für das Lob und auch für die gute Frage. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich genau so. Mir kommt da sofort eine Studie im Kopf von William Sharp, der selbst tatsächlich auch Wirtschaftsnobelpreisträger ist und hat im Jahr 2000 mal eine Studie erstellt, wo er sich auch gefragt hat, wie Aktienbewertungen eigentlich mit der Inflationsrate zusammenhängen. Und ganz viele Menschen schauen jetzt natürlich wieder darauf, weil wir gerade eine hohe Inflation haben und weil ja auch Gewinne von Unternehmen, ich sag's mal ganz böse, weginflationiert werden. Also der gleiche Gewinn, der heute erzielt wird, ist in 3 Jahren wahrscheinlich real deutlich weniger wert. Und in dieser Studie hat er im Grunde auch genau das bestätigt, dass Bewertungen fallen müssen, wenn die Inflationserwartungen steigen, aufgrund diesem Zusammenhang mit den höheren Gewinnerwartungen, die man eigentlich hat. Also aus dieser Studie kam dann raus, je höher die Inflation ist, desto niedriger müssen die Bewertungen, also auch die Preise am Aktienmarkt, für die einzelnen Aktien sein. Und die zentralen Gründe dafür sind, dass durch mehr Inflation das reale Gewinnwachstum der Unternehmen sinkt. Vielleicht wächst ein Unternehmen also immer noch mit 10% wie vorher, aber wenn die Inflationsrate vorher bei 1% lag, ist das reale Gewinnwachstum bei 9%. Wenn die Inflationsrate jetzt bei 7-8% liegt, ist das reale Gewinnwachstum bei 2-3%. Und dass es vielmehr um das reale Gewinnwachstum geht. Und wenn jetzt dieses reale Gewinnwachstum niedriger ist, dann müssen auch die Preise fallen. Das ist Erkenntnis Nummer 1. Und Erkenntnis Nummer 2 ist, dass Aktien auch eine höhere Rendite liefern müssen, um für die Inflation zu entschädigen. Also als Aktionär sagen wir, okay, wir haben jetzt 7-8% Inflationsrate wahrscheinlich und irgendwann wird es wieder zurückgehen, aber vielleicht liegen wir auch über den mittelfristigen Durchschnitt bei 5%. Dann reichen uns diese 7-8% Rendite vom Aktienmarkt nicht. Das muss eigentlich mehr Rendite sein. Und mehr Rendite kann nur dann entstehen, wenn Preise jetzt fallen, weil wir dann günstiger in den Aktienmarkt einsteigen können. Und zumindest kann man es ja auch vergleichen, wenn man mal schaut, vor 1 bis 2 Jahren, da war die Bewertung relativ hoch und da hat man auch gesagt, alles klar, Aktienmärkte sind lang gestiegen, 8% ist so der langfristige Durchschnitt an Aktienmarktrendite. Vielleicht sollte man aber eher von 6% ausgehen. Ganz oft habe ich da auch drüber gesprochen und habe mich dann erstaunt, weil viele Privatanleger dann gesagt haben, wir erwarten 10, 12, 15% Rendite über die nächsten Jahre. Wo man sich dachte, ja okay, klar, das war die Rendite in den letzten Jahren, aber je höher die Rendite in den letzten Jahren war, desto niedriger sollten wir sie in Zukunft erwarten. In der Praxis sehen wir aber das Gegenteil. Wenn sie in den letzten Jahren hoch war, erwartet man in der Zukunft auch mehr Rendite. Das ist halt eher diese Fortschreibung eines Trends, die man da sieht. In der Theorie oder auch hier dargelegt, ist es aber tatsächlich valide davon auszugehen, dass diese Inflation tatsächlich aus guten Gründen Bewertungen und Preise auch senkt, weil einfach die realen Gewinnerwartungen bei vielen Aktienunternehmen, nicht bei allen, dadurch erstmal gedrückt werden und weil Aktionäre dann noch etwas mehr Rendite wollen, als sie es noch vor 1 bis 2 Jahren zur Zeit niedriger Inflation wollten. Die nächste Frage, wenn du nur eine Aktie nehmen dürftest und diese für 10 Jahre halten musst, welche wäre das? Hier habe ich tatsächlich eine Weile überlegt und da muss ich natürlich vorwegschießen, das ist erstmal keine gute Idee. Also ich würde auf keinen Fall alles auf eine Aktie setzen, dann würde ich mir definitiv eher einen marktbreiten ETF kaufen und dadurch viel Risiko rausnehmen. Die Frage zielt aber natürlich darauf ab, was ist letztendlich so meine High Conviction Bet, also von welcher Aktie bin ich am meisten überzeugt. Gleichzeitig erfordert die Frage aber auch, dass man keine wirklich super riskante Aktie nimmt, sondern eine, wo man auch der Meinung ist, die kann es zumindest schaffen, auf 10 Jahre Sicht das Geld zu erhalten. Es gibt andere Aktienunternehmen, da erhofft man sich vielleicht auch eine hohe Rendite, vielleicht auch eine Vervielfachung, muss aber auch ein Risiko anerkennen und das eignet sich dann natürlich nicht. Long story short, ich würde wahrscheinlich auf die Alphabet-Aktie gehen. Das ist eine meiner größten Positionen im Einzelaktiendepot, weil ich da tatsächlich ein relativ faires Bewertungsniveau sehe. Das KGV ist aktuell so bei 20, 21, 22. Zuletzt haben wir immer noch ein Wachstum gesehen, also Alphabet, der Google-Mutterkonzern, wächst in nahezu allen Segmenten auch. Also das Cloud-Segment wächst ziemlich stark, die Search, also das Such-Werbe-Segment, wächst immer noch relativ stark. Von YouTube erhoffe ich mir auch noch Wachstum, auch wenn das zuletzt etwas schwächer war. Aber trotz dieser Rezession, einer sehr schweren Phase, auch sehr schweren Vergleichsquartalen, weil Alphabet gerade vor einem Jahr sehr stark gewachsen ist, haben wir immer noch positive Zahlen, ein okayes Bewertungsniveau, was mit 20 ja, etwa Marktdurchschnitt ist, vielleicht leicht darüber. Das Cloud-Segment verliert sogar noch Geld, also da ist noch Margenpotenzial drin. Alphabet hat allgemein sehr hohe Margen. Das heißt, selbst wenn da mal die Marge um 5 Prozentpunkte sinkt, ist das Unternehmen immer noch hoch profitabel. Wir haben eine enorm geringe Verschuldung, wir haben genug Cash und wir haben auch immer noch hohe Investments, die getätigt werden in den KI-Bereich. Autonomes Fahren durch die Beteiligung an Waymo. Also da sind viele Zukunftsthemen, wo ich Alphabet immer noch gut aufgestellt sehe, obwohl Alphabet schon so groß ist. Und selbst Themen wie irgendwann mal eine Zerschlagung sehe ich da relativ entspannt. Beispielsweise würde man das Cloud-Segment rauslösen. Ich glaube, da gibt es gar nicht so die riesigen Synergien, die da wegfallen würden. Manchmal gibt es ja sogar Holding-Abschläge, die noch zu einer Aufwertung führen könnten, wenn Segmente einzeln an die Börse gebracht werden. Meine größte Angst wäre es aber auch hier, wenn ich nur auf eine solche Aktie setzen müsste, dass das große Search-Segment irgendwann mal wegbricht. Aktuell sehe ich da noch nicht wirklich die Tendenzen, aber angenommen, es sollte irgendwann mal eine Suchmaschine geben, die viel besser ist als Google, die wir alle benutzen, dann kommt Google dann natürlich schon unter Druck. Wenn man sich aber anschaut, wie gut Google da aufgestellt ist mit der Integration in YouTube-Videos, wie gut der Algorithmus mittlerweile geworden ist, die Integration in Google Maps, da fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass ein anderer Anbieter mit viel weniger Daten, mit viel weniger Erfahrung, viel weniger Kapital da konkurrenzfähig wird. Aber Disclaimer, das ist nur meine persönliche Meinung, es gibt immer Risiken und gerade diese Idee, nur auf eine Aktie zu setzen, ist natürlich keine gute. Das soll hier nur ein Gedankenspiel sein. Und die letzte Frage, beziehungsweise es waren tatsächlich viele Fragen, die sich rund um Energieaktien gedreht haben. Beispielsweise, ob ich in Themen-ETFs investiere, ob es klug wäre, in die Uniper-Aktie zu investieren oder welchen ETF ich aufgrund der aktuellen Energiesituation empfehlen würde. Und da habe ich mich entschieden, bevor ich jetzt auf jede einzelne Frage eingehe, gerade weil diese Folge natürlich auch schon länger ist, aber zur 200. ist es, glaube ich, völlig okay, allgemein das Thema Energieaktien. Also wie schaue ich da aktuell drauf? Macht das überhaupt Sinn oder sollte man da die Finger von lassen? Grundsätzlich, das kann ich vorweg schicken, habe ich nicht gezielt jetzt Energieaktien gekauft. Ich habe sie zu einem normalen, marktüblichen Anteil in ETFs drin. ETFs, die ich schon seit Jahren oder fast einem Jahrzehnt die längsten ETFs halte. Es gibt aber auch Investoren, auch Warren Buffett, der relativ stark jetzt auch auf Öl- oder Gasunternehmen setzt und dadurch auch gute Renditen erzielt hat. Einige sind tatsächlich auch gut gestiegen. ExxonMobil beispielsweise ist auf einem Allzeithoch. Also tatsächlich konnten in den letzten Wochen und Monaten gute Renditen damit erzielt werden und gerade Verluste in anderen Bereichen wurden damit aufgefangen. Dabei ist es grundlegend in meinen Augen eher als kurzfristiges Instrument einzuordnen und ich glaube, die allermeisten, die danach fragen, sagen auch nicht, ich will auf Sicht von 10, 20 Jahren in Energieaktien investiert sein, sondern ich möchte es jetzt machen, weil ich damit kurzfristig mehr Rendite erzielen kann. Ich fokussiere mich auf mittel- und langfristige Anlagestrategien, das aus vielen Gründen, deswegen ist das schon mal ein Instrument, das ich nicht gerne einsetze. Natürlich, wenn ich jetzt garantiert wüsste, das hat eine super Rendite und auch aus anderen Faktoren passt das Investment für mich in mein Depot, dann kann man es natürlich auch mit aufnehmen oder mit überlegen. Was mich hier noch skeptisch macht, ist, dass wir einen Sektor haben, der sehr volatil ist, auch mittelfristig. Da gibt es eine schöne Studie, die habe ich auch zuletzt einmal angeschaut im Video und Podcast rund um das Thema Inflationsschutz, was eigentlich der beste Inflationsschutz ist. Und tatsächlich, am ehesten sind es kurzfristig bei realen Renditen, die dann mit der Inflation steigen oder zumindest die Inflationseffekte auffedern, sind es Energieaktien oder auch Energierohstoffe selbst. Ein Ergebnis war aber auch, dass diese Anlageklasse in sich enorm volatil ist. Das heißt, man hat da in der Tendenz einen positiven Effekt, dass wenn die Inflation kommt, dass diese auch mit steigen, aber das ist eben eine Tendenz und es gibt ganz viele andere Faktoren, die die Kurse dort sehr stark schwanken lassen und die kann man sich auch relativ gut aus den Medien gerade ablesen. Wir haben erstmal viel mediale Berichterstattung und wir haben auch eine hohe politische Einflussnahme. Politische Einflussnahme nicht nur von Regierungen, wenn wir über Themen sprechen wie eine Übergewinnsteuer, die in einigen Ländern dann erhoben wird oder auch nicht erhoben wird und auch wie auf einmal geopolitisch das Ganze eine Rolle spielt. Also mit wem versteht Russland sich jetzt? Wer sanktioniert das? Wer bezieht das? Wer bezieht es aber auch nicht? Welche Pipeline wird angemacht oder welche auch nicht? Das sind alles Faktoren, die finde ich enorm ungünstig, um sie in die Geldanlage wirklich mit einzubeziehen, weil ich sie nicht vorhersehen kann. Ich kann sie auch gar nicht einschätzen. Es ist einfach wirklich enorm schwer. Und das sind diese Faktoren, die dazukommen. Wir haben eigentlich diesen Inflationsschutz in der Tendenz, haben dort aber auch ganz viele andere Risiken und Schwankungen und auch politische Risiken, die man dann eben verstärkt hat. Und diese können auch den Inflationseffekt überlagern. Dann ist es auch schwer, da eine faire Bewertung zu finden, weil wir haben gerade hohe Gewinne, Gewinne, die tatsächlich wirklich explodieren bei einigen dieser Unternehmen. Aber das sind natürlich auch Sondereffekte. Wie lange halten die jetzt an und wo pendelt sich das jetzt mittelfristig ein? Enorm schwer vorherzusehen. Wir haben einfach kein kontinuierliches Wachstum, das uns eine gewisse Planbarkeit erlaubt. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass da schon sehr viele positive Erwartungen eingepreist sind. Wenn wir mal dieses ExxonMobil-Beispiel nehmen, dann haben wir eine Aktie, die gerade tatsächlich auf dem Allzeithoch notiert. Wir reden hier über einen US-amerikanischen Mineralölkonzern. Und gerade sollte eigentlich, wenn ich jetzt aus der Vogelperspektive drauf schaue, nicht der Zeitpunkt sein, wo ein Mineralölkonzern am All-Time-High steht. In der ganzen Welt Gut, in einigen Ländern mehr, in anderen weniger, in Deutschland sicherlich überdurchschnittlich. Spielt der Klimawandel eine Rolle, wird viel diskutiert und wird darüber nachgedacht, wie man von diesen fossilen Energieträgern wegkommt. Und genau jetzt haben wir ein All-Time-High bei dem größten oder einem der größten Mineralölkonzerne der Welt. Ich kann das jetzt natürlich kurzfristig verstehen, weil die Gewinne jetzt kurzfristig auch hochschnellen. Aber aus der langfristigen Perspektive bin ich da schon etwas skeptischer, dass das so Bestand haben kann. Auch die Aktie, die hatte dann so ein lokales Tief im Oktober 2020 und seitdem hat die Aktie sich mehr als verdreifacht. Also wir haben schon einen sehr, sehr starken Kursanstieg da drin. Nicht bei allen Aktien aus dem Segment, aber in der Tendenz. Deswegen ist abschließend meine Schlussfolgerung, das ist ein kurzfristiges Instrument, was ich sehr schwer einzuschätzen finde, wo schon sehr viele positive Erwartungen enthalten sind. Deswegen mache ich es persönlich nicht. Aber auch das eben dazu gesagt, ein Warren Buffett macht es. Warren Buffett hat, was das angeht, auch einen relativ guten Track Record und natürlich auch mehr Erfahrung als ich. Er macht es aber auch schon seit Wochen und Monaten. Vielleicht ist es auch irgendwo als Absicherung zu sehen, dass man sagt, okay, falls die Energiekrise noch weitergeht, habe ich Aktien, die darunter leiden. Dann habe ich zumindest auch Aktien, die davon etwas profitieren, die mein Depot weitestgehend im Gleichgewicht halten. Und angenommen, die Energiekrise sollte sich lösen oder sollte sich wieder entspannen. Da werden die Ölaktien verlieren, aber vielleicht gewinnt dann der Rest im Depot und dadurch hat man das wieder ausgeglichen. Also Diversifikationseffekte, die kann man, glaube ich, durchaus kurzfristig mit solchen Investments erzielen, wenn man das dann möchte. Und damit sind wir tatsächlich durch alle 10 Fragen durch. Ist tatsächlich etwas länger geworden, als ich gedacht hätte. Aber ich glaube, da sind viele spannende Themen, viele spannende Fragen dabei. Auch schwierige Fragen, muss man ja auch dazu sagen. Das sind jetzt nicht Fragen, die man so ganz einfach beantworten kann, sondern einige, wo es auch unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt. Ich hoffe aber, das ist alles angekommen. Und wenn deine Frage dabei war, dass ich sie zufriedenstellend beantworten konnte oder zumindest meinen Blick darauf geben konnte. Wie gesagt, wenn du andere Fragen hast, dann schick sie mir gerne. Ich sammle die immer in einem relativ langen Dokument. Und wenn es dann wieder ansteht, dann gucke ich da gern drauf. Vielen Dank für alle Fragen. Haben mir auch geschrieben, dass sie tatsächlich jetzt auch alle 200 Folgen, beziehungsweise bis heute dann alle 200 Folgen gehört haben. Auch vielen Dank dafür. Natürlich wären es auch nicht 200 Folgen geworden, wenn das Feedback nicht so positiv wäre und wenn die Hörerzahlen sich nicht auch erfreulich entwickeln würden. Und auch die Qualität vom Austausch im Hintergrund, vom Feedback oder auch die Qualität der Fragen, die finde ich immer wieder sehr stark und sehr positiv und dann macht es definitiv spannend hier mit vielen gleichgesinnten langfristigen Anlegern, die es irgendwie schaffen wollen, möglichst rational und irgendwie auch möglichst gut einfach die Geldanlage durch die Unwägbarkeiten der Börse zu navigieren. Also vielen Dank, dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.